Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Es ist heiß, es ist Sommer, zumindest hier und jetzt in Berlin am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr, an dem wir zum Podcast zusammenkommen, zur Folge 374. Wir müssen reden, seit 2 Wochen sagen wir das schon, wir wollen reden über das Bürgergeld. Wer nicht arbeitet, der soll gehen, zurück in die Ukraine. Das hat Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, gefordert. Er hat eine hitzige Debatte ausgelöst, die uns wohl noch lange beschäftigen wird. Und bei mir ist Katharina Hamberger. Und ich glaube, du hattest gerade mit dem Dobrindt-Vorschlag auch eine Menge zu tun. Da hat er einigen Wirbel ausgelöst.
Ja, jede Menge. Also, dass die Union über das Bürgergeld gerade für Ukraine debattiert, der jetzt wieder an Fahrt aufgenommen, das auch ein bisschen in Frage stellt. Und genau, ich bin jetzt hier, weil ich mich beschäftige mit der Union vor allem, aber auch mit diesen ganzen Migrationsthemen.
Ja, und der Volker Findhammer beschäftigt sich mit der Arbeitsmarktpolitik, mit dem Arbeitsminister. Du hast gerade ein Interview der Woche mit Hubertus Heil. Spielte das da natürlich auch eine große Rolle?
Ja, Hubertus Heil hat das natürlich erstmal als Nonsens zurückgewiesen, weil das praktisch nicht umsetzbar ist, auch wegen der europäischen Massensturmrichtlinie und den Aufenthaltsrechten, die es für die Ukrainer hier gibt. Aber das heißt natürlich nicht, dass die politische Debatte damit irgendwie beendet wäre.
Es geht ja auch nicht nur um das Bürgergeld für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das muss man immer wieder betonen. Es geht grundsätzlich um das Bürgergeld. Es geht um ein Herzensanliegen auch der Sozialdemokraten. Mit denen beschäftige ich mich seit sehr, sehr vielen Jahren und das Bürgergeld, Hartz IV, das hat die Partei immer wieder zerrissen, hat immer wieder für Diskussionen gesorgt und das erleben wir auch gerade wieder bei den Haushaltsverhandlungen. Da hat sich Christian Lindner, der Finanzminister, der FDP-Vorsitzende, zu Wort gemeldet. Der will ja das Geld zusammenhalten. Der will sparen, auch im Sozialbereich. Und er hat Folgendes gesagt.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir ein Fairness-Update für das Bürgergeld brauchen, damit mehr Menschen tatsächlich eine Arbeit aufnehmen. Wir brauchen eine fordernde Arbeitsmarktpolitik.
Ein Fairness-Update für das Bürgergeld. Verwundert ein wenig, denn so lange haben wir das Bürgergeld noch gar nicht. Volker, 2023 ging's los damit. Seitdem kennen wir diesen Begriff Bürgergeld.
Und es sollte ja Hartz IV ablösen. Und ich glaube, wir müssen auch generell mal da ein Stück zurückgehen. Das Ganze fing ja mit Hartz IV an. Und als wir Hartz IV in diesem Land eingeführt haben, da kannten wir weder die hohen Flüchtlingszahlen, wie wir sie heute kennen, da kannten wir auch nicht die europäische Freizügigkeit, die ja auch erst Jahre danach so richtig eingesetzt hat. Und Hartz IV war ja damals das Problem, auch von der Sozialdemokratie maßgeblich vorangetragen, um eben die hohe Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland zu ändern, mit ziemlich radikalen Schritten. Nach einem Jahr verlässt man das klassische Arbeitslosengeld und kommt in die Sozialbedürftigkeit, also in die Hartz-Gesetze mit deutlich geringeren Leistungen damals. Und was ein Novum war und gerade in Ostdeutschland für viel Empörung gesorgt hat, es gab eine Vermögensanrechnung und auch der Wohnbedarf wurde neu geprüft. Also die Leute mussten umständen ihre Wohnung verlassen und mussten alles, was sie an Vermögen angespart haben, gegenüber den Ämtern in Rechnung stellen. Und das ist ein Grund dafür, weshalb diese Hartz-IV-Regelungen gerade in Ostdeutschland jahrelang für viel Empörung gesorgt haben und für die SPD natürlich ein großes Stressproblem darstellten, weshalb es dann ja im Jahr 2018 und folgende und mit der Bundestagswahl eben zu den Änderungen kam, zu dem Bürgergeld mit längeren Karenzzeiten und höheren Schonvermögen und einer höheren Anrechnungszeit bei den privaten Vermögen.
Und ich glaube, weil du sagtest, den Begriff Bürgergeld kennen wir erst seit 2023. Ich würde ja sagen, wir kennen ihn schon ein bisschen länger, aber gerade aus der SPD-Debatte, also man hat das, glaube ich, immer wieder von der SPD gehört, das muss sich wieder ändern, dieses Hartz IV muss sozialer werden aus SPD-Sicht. Und das ist, ich würde ja sagen, dass man das Bürgergeld eingeführt hat, auch ein Stück Traumabewältigung für die SPD,
ja,
oder Frank?
Absolut, absolut. Das war vor allen Dingen Andrea Nahles, die das 2018 etwa vorangetrieben hat. Man wollte von dem Begriff wegkommen, denn man muss ja sehen, das ganze Thema hatte ja dazu geführt, dass sich die Sozialdemokratie gewissermaßen gespalten hat. Das waren ja die Nullerjahre. Gerhard Schröder hat die Arbeitsmarktreform durchgesetzt, die Agenda 2010, und da hat er eben benannt nach Peter Hartz, Personalvorstand war der bei VW, SPD-Mitglied, IG Metaller. Also der hat das Ganze in der Hartz-Kommission vorangetrieben, hat dann gesagt, wir müssen wegkommen von der Sozialhilfe, von den Kommunen und müssen das zusammenlegen mit dem Arbeitslosengeld und müssen dann
fördern und fordern, war die Leitlinie. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals im französischen Dom dabei, als Peter Hartz das dann vorgestellt hatte. Und da kam so ein bisschen der alte VW-Manager durch. Der hat das Ganze so präsentiert gegenüber uns Journalisten nach dem Motto, Leute,
Jahr sprechen wir nochmal?
Das war 2003, 2004.
Und 2005 und ist es dann in Kraft getreten.
Ja. Und seine Argumentation war, aber da merkte man den VW-Manager, das ist jetzt hier der neue Polo, den tragen wir jetzt hier gemeinsam durchs Land und alle werden glücklich sein. Aber natürlich ist politisch das Gegenteil passiert, weil viele Leute das als Verarmungsprozess erst einmal wahrgenommen hatten, weil es eben diese Schonvermögensdebatte gab, die Anrechnungsfragen, die Wohnungsgrößen wurden neu berechnet. Also gerade für Langzeitarbeitslose bedeutete das tatsächlich für viele Menschen einen erheblich materiellen Verlust. Und das hat diesen politischen Unmut provoziert, mit dem die SPD gerade in Ostdeutschland besonders zu kämpfen.
Und damals ja auch noch mit massiven Sanktionen verbunden, die dann durchs Verfassungsgericht in Teilen ja wieder gekippt worden sind, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, na, ich glaube bis zu 60% wurde damals gekürzt in Teilen. Ja. Das geht so nicht. Man kann maximal 30% und nur in Ausnahmefällen mehr sanktionieren.
Gut, das kam viel später. Das war anfangs noch kein Thema und Gerhard Schröder hat für sich als Erfolg verbucht, dass er die Arbeitslosenzahlen dann doch kräftig mit diesen Reformen drücken konnte. Aber ich erinnere mich dann auch noch gut an Leute wie Ottmar Schreiner beispielsweise, die Schröder da die Hölle heiß gemacht haben. Also da gab es diese Diskussion ja schon damals in der Partei. Und dann kam Oskar Lafontaine, der dann in der Linkspartei das Thema immer wieder gespielt hat. Und das war immer, wie du sagtest, Katharina, das Trauma für die Sozialdemokraten. Und das ist man dann nach vielen Jahren angegangen, als es schon bergab ging mit der Sozialdemokratie. Viele Wähler, Bürger sich der Linken zugewandt haben. Und da haben die Sozialdemokraten gesagt, da müssen wir jetzt was machen, da müssen wir ran.
Ich habe auch so einen Parteitag noch in Erinnerung, bei dem du ja sowieso warst, Frank, und ich glaube auch einige bei uns aus dem Hauptstadtstudio. Das meine ich, war mein erster SPD-Parteitag, den ich mir jemals angeguckt habe vor Ort. Das war eben so in diesem Jahr 2018, glaube ich, 2019. Und das fand ich extrem spannend, welchen Aufschwung da die Partei Linke auch hatte und eben massiv geworben hat für dieses Bürgergeld und für die Frage, wie geht man mit Sanktionen überhaupt um und wie verändert man dieses Hartz-IV-System und so. Und dass es da so eine richtige Stimmung gab, das müssen wir jetzt verändern, das ist wichtig für uns, das müssen wir mitnehmen und ohne das können wir nicht in die nächste Bundestagswahl gehen.
Und viele haben dann gesagt, als man dann das Bürgergeld, das sogenannte Bürgergeld eingeführt hat, ich selbst habe mich da immer noch schwer mitgetan. Für mich war das auch so verankert, Hartz IV, umgangssprachlich, wussten alle Bescheid, was damit gemeint ist. Viele haben gesagt, das ist eigentlich ein Etikettenschwindel. Also die SPD will das irgendwie schönreden. Man muss den Begriff loswerden. Aber Volker, es gibt ja schon einige Unterschiede.
Ja, natürlich. Es gibt deutliche Unterschiede. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Das eine sind die Karenzzeiten für Wohnen und für das Vermögen. Man muss nicht gleich die Wohnung verlassen. Man kann mindestens jetzt einem Jahr in der Wohnung leben. Ansonsten gibt es ja ganz klare Zuordnungen, wie groß eine Wohnung für jemand sein darf, der eben dieses Sozialgeld bezieht. Das ist jetzt für ein Jahr aufgehoben. Und auch die Schonvermögen wurden deutlich erhöht. Also es wird nicht gleich sofort geschaut, was hat man an privater Altersvorsorge, was hat man sonst noch an Erspartem auf dem Konto liegen. Das Schonvermögen für eine Person beträgt jetzt beispielsweise 40.000 Euro. Das war vorher deutlich weniger. Und auch für Familienangehörige ist das mehr so, dass dieser Abschmelzungsprozess, der bei Hartz IV in Teilen wirklich radikal war, dass der jetzt ein Stück weit gezähmt wurde, um eben den Unmut auch der Bürgerinnen und Bürger zu zähmen. Ich will aber noch einen anderen Punkt machen. Wir reden ja auch viel über die Höhe des Sozialtransfers oder des Geldes in den letzten Jahren. Und da gab es aber auch, unabhängig von der Debatte, zwei ganz wichtige Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, einmal im Jahr 2010 und einmal im Jahr 2014, was halt ganz klar in diesen zwei Urteilen gesagt hat, das Existenzminimum in Deutschland muss gewährleistet werden. Und das Existenzminimum für die Richter gewährleistet a, eine bezahlbare Wohnung, eine beheizte Wohnung und die notwendigen Kosten zum Lebensunterhalt. Und das sind ja die drei Punkte, die heute das Sozialgeld oder Bürgergeld ausmachen. Also Wohnung, Heizkosten und eben die 563 Euro, die im Moment so umstritten sind.
Was jetzt zu großen Diskussionen gesorgt hat, wie sehr wird das Bürgergeld eigentlich erhöht, angepasst eben an entsprechend Inflation zum Beispiel?
Genau. Auch da gibt es das klare Urteil der Richter, die sagen, diese Kosten müssen jeweils immer an die Lebenshaltungskosten nach einer europäischen oder nach einer Verbrauchspreisindex angepasst werden und das regelmäßig. Und das ist ja die Debatte, die wir jetzt haben. Wir hatten im vergangenen Jahr diese starke Anpassung von 502 auf 563 Euro im Moment. Und jetzt hat der Arbeitsminister jetzt gerade im Interview bei uns gesagt, geht er davon aus, dass das im kommenden Jahr eben nicht angehoben wird, weil die Inflation nicht mehr so stark steigt. Aber ein ganz anderer Punkt kommt noch dazu. Das sind natürlich jetzt Beträge, die mit Blick auf die europäischen Freizügigkeitsregeln und mit Blick auf die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, natürlich erstmal ungewöhnlich hoch erscheinen. Wenn man das Durchschnittseinkommen in der Ukraine beispielsweise nimmt, das liegt bei 440 Euro im Monat, dann scheinen die 563 Euro ja ein schönes Einkommen zu sein.
Ja, und nicht nur für Flüchtlinge aus der Ukraine, das wird immer wieder gesagt, das Bürgergeld, in das ja auch nach einigen Monaten Asylbewerber kommen, die anerkannt werden, das ist eine Menge Geld und das Bürgergeld wird von vielen als Pull-Faktor gesehen, dass Menschen nach Deutschland kommen, um Bürgergeld in Anspruch zu nehmen.
Ja, wobei man da immer dazu sagen muss, dass es dafür keinerlei Nachweis gibt, dass das in irgendeiner Form Pull-Faktor ist. Möglicherweise vor allem innerhalb der Europäischen Union nochmal.
Genau, also.
Aber es gibt den wissenschaftlichen Nachweis nicht, dass es tatsächlich so ist. Ja. Und deswegen hat man ja auch gesagt, dass die Menschen, die bei uns als Geflüchtete, nicht als Ukrainer zu uns kommen, das ist jetzt neu geregelt worden, diese Zeit, für die man nur Asylbewerberleistung bekommt, also einen deutlich verminderten Satz, die ist jetzt auf 3 Jahre erhöht worden. Also solange man im Asylverfahren ist, keinen anerkannten Status hat, bekommt man 3 Jahre lang eben kein Bürgergeld. Danach bekommt man Bürgergeld. Und da kommt auch das Verfassungsgericht übrigens wieder ins Spiel. Man kann nicht unbegrenzt verminderte Leistungen zahlen. Das war schon mal längere Zeit. Ich meine, es waren schon mal 48 Monate. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht, sondern man muss irgendwann eben, wenn es doch darauf rausläuft, dass man eine längere Zeit in Deutschland ist, dieses Existenzminimum bekommen.
Der Kollege Friedrich Meurer hatte die Tage ein interessantes Gespräch mit einem Experten vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg, wo es genau um diese Frage ging, ob es eben Pull-Faktoren gibt, was die Höhe des Bürgergeldes angeht. Und die Forscher haben das mit Blick auf die Ukraine zumindest erstmal klar verneint. Also das sei wirklich, von Pull-Faktoren können wir mit Blick auf die Ukraine nicht sprechen. Auch wenn man natürlich eingestehen muss, dass es wie immer im Leben das ein oder andere schwarze Schaf sicherlich auch da geben wird.
Ja, aber natürlich muss man ja auch sehen, Katharina, du hast das ja selbst angesprochen, dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier Asyl zu beantragen, durch andere europäische Länder reisen und da nicht bleiben. Und da weiß man sicherlich auch, wo die Versorgung möglicherweise am besten ist. Das ist der Vorwurf, der auch immer wieder gemacht wird, auch dass innerhalb Europas das zu unterschiedlich geregelt ist, was die Flüchtlinge dann am Ende bekommen das werden.
Mit unterschiedlichen Lebensstandards.
Ja.
Auch natürlich zu tun hat.
Natürlich.
Oder die Höhe der Lebensbedingungen, die man.
Das ist nach den europäischen Freizügigkeitsrichtlinien völlig geregelt, dass du in dem Land, in dem du dich aufhältst, die dortigen Sozialleistungen bekommen musst, weil die Sozialleistungen ja immer den dortigen Lebenshaltungsstandard repräsentieren.
Ja, aber natürlich ist der Anreiz dann groß, nach Deutschland zu kommen.
Genau. Das psychologische Problem ist dabei, dass die Summen, die dann genannt werden, nach dem Motto, ich kriege eine Wohnung und kriege diese 563 Euro, bleibe ich mal bei einer Person, für jemand, der aus Rumänien kommt, aus Bulgarien kommt oder erstmal hoch erscheinen. Aber das sind auf der anderen Seite die Summen, die ich hier zum Leben brauche. Ich kann das nicht mit den Einkommensverhältnissen in Rumänien oder sonst wo vergleichen oder auch nicht in der Ukraine. Und das macht es natürlich schwierig.
Wollen wir jetzt mal zu den Ukrainern direkt gehen, denn das ist ja das große Debattenthema gerade. Ich glaube, Bürgergeld allgemein muss man vielleicht auch nochmal dann drüber sprechen, was da geplant ist und was einzelne Parteien einbringen. Aber über was wir im Moment vor allem sprechen, ist die Frage, wie in Zukunft umgehen mit Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, über die sogenannte Massenzustromrichtlinie. Ich glaube, das muss man auch nochmal erklären. Das ist eine europäische Richtlinie, die man mal sich überlegt hat im Zuge des Jugoslawienkriegs, als viele Menschen zu uns gekommen sind und man gesagt hat, man muss viele Menschen sehr schnell versorgen und das eben möglichst unbürokratisch. Und diese Menschen bekommen quasi automatisch einen Aufenthaltstitel in dem europäischen Land, in das sie gehen. Also Menschen, die aus der Ukraine kommen, die müssen ja erstmal nur Polen durchqueren, bis sie bei uns dann sind. Also das heißt, wir haben eine große Anzahl an ukrainischen Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind. Ausländerzentralregister sagt über 1 Million. Wie präzise das ist, soll man dahingestellt lassen, weil das Ausländerzentralregister recht langsam ist, wenn es darum geht zu sagen, wie viele Leute sind möglicherweise wieder ausgereist. Und man hat aber sich in Deutschland.
Mit dem Aufenthaltstitel hast du halt den Anspruch auf die existierenden Sozialleistungen.
Genau, und jetzt muss man kurz sagen, hier ist das Nebengeräusch, das man hört, das ist ja nicht eine Störung an der Mikrofonanlage, sondern das sind Bauarbeiten hier am Haus der Bundespressekonferenz, in dem wir sitzen. Genau, und man hat sich in Deutschland dann entschieden, um das möglichst schnell und unbürokratisch zu machen, zu sagen, Menschen, die bei uns sowieso einen Aufenthaltstitel haben, die bekommen bei uns Bürgergeld, also auch jeder anerkannte Asylbewerber. Und das kriegen dann auch die Ukrainer und Ukrainerinnen, die dann bei uns sind, direkt ausgezahlt, dieses Bürgergeld.
Eine Intention dabei war, dass es ja nicht nur darum ging, den Menschen eine höhere Sozialleistung zu geben, sondern dass sie dadurch, wenn sie Bürgergeld beziehen, sofort auch, zumindest in der Theorie, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil dann sind die Jobcenter für sie zuständig. Und überall, wo es möglich ist, können die Menschen dann sofort in Arbeit vermittelt werden. Bleibt natürlich mit Blick auf die Ukraine, da fällt es ja auch besonders auf, das Problem der Sprache, weil ohne ein sogenanntes Sprachniveau von B2, sodass man sich einigermaßen anständig auf Deutsch im Umgangston unterhalten kann, stellen die wenigsten Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen ein. Also die Deutschkenntnisse müssen vorhanden sein und das war ja ein Handicap, das lange bestanden hat und deswegen wurde ja im vergangenen Herbst der Jobturbo eingeführt von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach dem Motto, jetzt sind ungefähr 400.000, die jetzt zumindest die sprachlichen Grundvoraussetzungen haben könnten und die können wir jetzt hoffentlich schnell in Arbeit bringen.
Das hat aber nicht funktioniert. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind es, glaube ich, 25% der ukrainischen Flüchtlinge, die aus dem Bürgergeld rausgekommen sind und die jetzt einen Job haben. Also 3/4 sind nach wie vor im Bürgergeld.
Ja, aber 2/3 der Ukrainerinnen und Ukrainer, die gekommen sind, sind Frauen, häufig sogar mit Kindern dabei. Das heißt also, da muss die Frage der Kinderbetreuung gewährleistet werden. Die sind nämlich ohne Angehörige hierher gekommen und das macht es dann häufig schwierig. Ich kenne persönlich einen Fall, eine junge Frau, die mit 2 Kindern hierher gekommen ist. Sie hat inzwischen einen Job gefunden, aber es war ein langer Prozess, bis sie ihre Kinder irgendwo in der Kinderbetreuung unterbringen konnte, damit sie arbeiten gehen kann.
Das ist ja auch genau das, was Alexander Dobrindt vorgeworfen wird, dass er sich da viel zu leicht macht. Vielleicht können wir uns das nochmal eben anhören, Katharina.
Ich habe einen Ton von Alexander Dobrindt von dieser Woche, von vor der Fraktionssitzung der CDU-CSU nochmal rausgesucht. Da spricht er davon, grundsätzlich mal vom Bürgergeld, dass das Menschen in der Sozialhilfe zementieren würde, dass Arbeitsaufnahme verhindern würde. Und das ließe sich auch an den Zahlen der ukrainischen Beschäftigten feststellen.
Um uns rum in Europa ist die Beschäftigung von Ukrainern deutlich höher als bei uns. Der Grund ist schlichtweg darin zu sehen, dass durch die Höhe des Bürgergelds die Menschen in der Sozialhilfe gehalten werden. Da gilt es dringend gegen zu steuern. Es muss schlichtweg ein Angebot auf Arbeit für ukrainische Flüchtlinge geben, für arbeitsfähige, erwachsene ukrainische Flüchtlinge. Und die Aufnahme an Arbeit muss Teil der Integrationsleistung sein, um die es an dieser Stelle geht.
Ja, das ist jetzt die Debatte, die wir jetzt gerade eben haben. Die Frage, wie kriegt man Ukrainer und Ukrainerinnen besser in den Job und ist dabei das Bürgergeld möglicherweise ein Hindernisgrund. Das ist ganz interessant, dass diese Debatte in der Union immer mal wieder so angetippt worden ist in den vergangenen Monaten, aber nie so richtig ausgeführt worden ist, weil man immer so ein bisschen Angst hatte, vielleicht kommt irgendwie dann das Gefühl auf, wir sind nicht solidarisch mit den Ukrainern und Ukrainerinnen, die zu uns kommen.
Er hat aber auch einige Prügel dafür bezogen.
Das müssen wir, glaube ich, nochmal ganz aufrollen, was Alexander Dobrindt dann gesagt hat. Also das war der Rückblick so auf die letzten Monate und in den vergangenen Wochen hat das doch Fahrt aufgenommen. Also hat man viel proaktiver dieses Thema nochmal aufgebracht, unter anderem von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, der davon gesprochen hat, dass man Fahnenflüchtige alimentieren würde. Der sprach davon allem von den Männern im wehrfähigen Alter aus der Ukraine, die zu uns kommen. Der auch gesagt hat, dann müssen die wieder ins Asylbewerberleistungsgesetz, also verminderte Leistungen bekommen. Das kam immer stärker aus der Union. Dazu stellt auch Steffen Bilger, der in einem recht populistischen Ton bei Twitter sich dazu geäußert hat, der dann dafür auch ziemlich viel Kritik bekommen hat. Dazu zählt Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer. Und dazu zählt eben auch Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU, der in einem Interview nicht nur diese Forderung gesagt hat, Ukrainer müssen mehr in Arbeit kommen, sondern der auch gesagt hat, wer nicht arbeitet, muss in die vermeintlich sichere Westukraine zurückgeschickt werden. Und das ist der Punkt, an dem sich dann vor allem nochmal die Debatte entzündet hat. Das ist von der SPD direkt aufgenommen worden, das ist auch von den Grünen direkt aufgenommen worden mit dem Dreh dann, dass man sagt, der ist so unmenschlich, der möchte Kinder und
Hat Frauen. Hat er das nochmal wiederholt seitdem?
Ja, das ist interessant. Also er hat, das muss man auch dazu sagen, das nicht das erste Mal gesagt. Das ist Beschlusslage der CSU-Landesgruppe aus Seeon in diesem Winter gewesen, also von der Klausur der Landesgruppe. Das hat damals nur für ganz wenig Aufmerksamkeit gesorgt, hat kaum jemand aufgenommen, kaum darüber berichtet worden. Ich habe mit einem Kollegen mal gesprochen, der auch über die CSU berichtet, der gesagt, ich habe das sogar schon mal kommentiert, aber das hat irgendwie überhaupt keiner so richtig wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen, dass Dobrindt davon überrascht worden ist, dass es jetzt so einen großen Aufschlag gefunden hat und so stark diskutiert wird. Und von sich aus hat das in den letzten Tagen nicht mehr angesprochen. Also weder in diesem Statement vor der Fraktionssitzung, als auch es gibt immer so einen Stammtisch, heißt das, also so ein Gespräch in der Sitzungswoche immer, wo er Journalisten einlädt und dann spricht man nochmal über die Sitzungswoche, über aktuelle Themen. Und selbst da hat er es von sich aus nicht erwähnt. Und es gab auch in der Union, wenn man telefoniert hat, sehr zurückhaltende Reaktionen und wenig Begeisterung, muss man sagen.
Einen ruhigen Moment gab es aber nicht.
Nee, aber es ist so versucht worden, so abzumoderieren im Sinne von, er wollte ja eigentlich nur eine Debatte darüber anstoßen, wie man mit dem Bürgergeld umgeht. Also zum Beispiel Thorsten Frey, schon angesprochen, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, wurde direkt gefragt von einer Kollegin von der ARD, stimmen Sie Herrn Dobrindt zu bei der Forderung, dass man Ukrainer, die nicht arbeiten, in die Westukraine zurückschicken soll. Und sie können auch direkt Ja oder Nein sagen. Und er hat gesagt, ich stimme Alexander Dobrindt zu, dass man über diese Bürgergeldgeschichte reden muss und dass man darüber reden muss, wie man Ukrainer in Arbeit bringt. Also man versucht das jetzt wieder ein bisschen zurückzuholen, aber weil das...
Glaubst du denn nicht, dass gerade in Ostdeutschland bei den Christdemokraten, die sich darüber freuen, dass Dobrindt diese Debatte aufgemacht hat? Du hast Michael Stübken erwähnt, Christdemokrat, der da mit den Sozialdemokraten ja regiert als Innenminister, mit Dietmar Woidke. Also da gibt es sicherlich auch noch Probleme in der Koalition dort. Aber Mario Vogt beispielsweise, CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, der nimmt doch auch die Stimmung wahr, gerade in Ostdeutschland, dass die Menschen da doch sehr skeptisch sind mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung, die militärische Unterstützung, die Milliarden, die da reingepulvert werden. Und dann kann man argumentieren, 700.000 Ukrainer bekommen Bürgergeld, der Bund muss das bezahlen, das sind rund 6 Milliarden Euro im Jahr. Warum ist das eigentlich so und warum werden die anders behandelt als Flüchtlinge aus anderen Kriegs- und Krisengebieten, die eben weniger Leistungen bekommen, die Asylbewerberleistungen bekommen. Das ist ja sicherlich ein großes Thema jetzt auch in den bevorstehenden Landtagswahlen.
Ja, da würde ich dir zustimmen, dass das mit Blick auf diese Landtagswahlen jetzt auch nochmal Fahrt gewinnt in der Union.
Aber wir müssen nur mal die Gegenrechnung aufmachen.
Aber ich weiß nicht, ob solche Forderungen wie Zurückschicken in die Westukraine, was nicht, also würde ich sagen, nicht möglich sein wird. Es gibt diese Massenzustromrichtlinie. Die Menschen haben das Recht, bei uns Schutz zu bekommen, bei uns versorgt zu werden. Das sagt diese Massenzustromrichtlinie. Auch die Westukraine ist nicht an allen Stellen sicher. Also das,
ne? Ja, mich hat gewundert,
dass er, ob das zuträglich ist sozusagen. Das ist eh für die Union ein schwerer Stand, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo es diese Debatte um die Frage Waffenlieferungen, Unterstützung der Ukraine noch viel stärker gibt als in den westdeutschen Bundesländern, wo es es auch gibt. Da muss man sich schon fragen, wann kommt der Punkt, an dem man einer Antistimmung gegen ukrainische Geflüchtete noch mal mehr Feuer gibt und damit vielleicht diese ganze Debatte noch sich selber erschwert.
Aber ich finde, gerade im Blick auf die Länder müsste man auch mal die Gegenargumentation aufmachen. Frank, du hast es schön gesagt, der Bund bezahlt das gerade alles. Wenn wir aber die Menschen zurück ins Asylbewerberleistungsgesetz schicken, dann bedeutet das, dass vor allen Dingen die Länder und die Kommunen die Hauptlasten zu tragen haben. Und das ist jetzt nicht viel, viel weniger Geld, auch wenn die Ansprüche insgesamt etwas geringer ausfallen. Also gerade dadurch, dass der Bund einen Großteil der Kosten übernimmt, ist es für Länder und Kommunen von erheblichem Vorteil, weil sie aus der Finanzierungsanteilig ein Stück weit rausgenommen wurden.
Ja, wobei ich auch sagen würde, das war nach Beginn des Krieges Putins gegen die Ukraine, hat man da schnell reagiert und hat gesagt, wir nehmen die Menschen auf in Bürgergeld. Da hat man sich so ein bisschen, man könnte fast sagen, freigekauft auch, das schlechte Gewissen. Wir müssen irgendwas tun, wir müssen schnell helfen und das ist für diese Menschen eine andere Situation und ich glaube, kein Mensch hat wirklich damit gerechnet. Das war ja auch anfangs so, dass wir jetzt über einen Zeitraum von 2 Jahren rechnen, weil damals auch vorherrschende Meinung bei vielen hier in Berlin war, dass Russland diesen Krieg schnell gewinnen würde und dass sich das Problem dann so auf traurige Art und Weise schnell erledigen würde.
Und was die praktische Umsetzung angeht, haben wir leider eins unterschätzt, wirklich die Hürden der deutschen Sprache. Also ich kenne viele, denn wir hatten selbst eine junge Ukrainerin bei uns wohnen, die hat gar nicht erst angefangen, Deutsch zu lernen. Die ist nach einem Vierteljahr nach England gegangen und hat da sofort einen Job angenommen, weil sie natürlich Englisch konnte. Das ist in den Niederlanden so, das ist in Dänemark so. Das sind viele Bereiche so, wo eher und schneller Englisch gesprochen wird, und viele Ukrainer sind dorthin gegangen, weil sie auch einen Job haben wollten. Und natürlich hier, bis man B2 als Sprachvoraussetzung erlernt hat, es ist die Voraussetzung, damit man sich umgangssprachlich im Alltag gut bewegen kann und auch gerade in einem Arbeitsverhältnis gut bewegen kann, dass man die Grundsätze versteht, dass man eine grundsätzliche Kommunikation führen kann. Und das sind Hürden, also ich möchte es mal umgesetzt sehen, wie schnell ich Ukrainisch könnte. Ne? Also das sind natürlich immense Hürden, um hier zurechtzukommen.
Und das betrifft ja, muss man sagen, nicht nur Ukrainer und Ukrainerinnen, sondern diese Sprachbarriere, Sprachfrage ist ja eine, die viele Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, betrifft. Und das ist eben die Frage, die ich mir immer stelle. Erweckt man durch diese Bürgergelddebatte jetzt, die man ja führen kann? Na, man kann ja sagen, ist das wirklich möglicherweise ein Arbeitshinderungsgrund oder muss man sich da was anderes überlegen, weil es ja auch zum Beispiel keine Vermögensprüfung bei Ukrainern und Ukrainerinnen gibt, die es ja irgendwann bei hier lebenden, ne, deutschen Bürgergeldempfängern schon gibt. Ja. Also ist das möglicherweise eine Ungleichbehandlung, die einem irgendwann um die Ohren fliegt. Aber das ist nicht eindimensional. Also du hast die Sprachbarrieren erwähnt. Es gibt dazu noch die Frage
Anerkennung der Berufe,
die Kinderbetreuung, die Anerkennung der Berufe. All das sind Dinge, die natürlich zusätzlich noch eine Rolle spielen und möglicherweise noch eine viel größere Rolle, als das jetzt dieses Bürgergeld tut. Und vielleicht gibt es eben auch den ein oder anderen, der sagt, wer weiß, wie lange ich überhaupt hier bin. Eigentlich möchte ich nicht mir jetzt einen Job, den ich für die nächsten Jahre habe, ans Bein binden, sondern ich möchte eigentlich so schnell wie möglich wieder in die Ukraine zurückfahren.
Ich möchte mal drauf zu sprechen kommen, Volker, dieser sogenannte Job-Turbo, den Hubertus Halder ja mit großen Worten angekündigt hat und der nicht so recht funktioniert. Welche Rolle spielt denn die Sprachförderung da beispielsweise mit? Denn das ist ja, hast du ja gerade gesagt, das ist die Voraussetzung. Und im Prinzip müsste ich ja schnell und sehr schnell dafür sorgen, dass die Menschen, die hier hinkommen, das Angebot bekommen oder auch die Verpflichtung, einen Sprachkurs zu machen.
Der Jobkurbo hatte ja gerade an dem Punkt angesetzt, als man davon ausging, dass viele der Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt schon die sprachlichen Voraussetzungen einigermaßen mitbringen. Und das Entscheidende beim Jobkurbo war, deswegen wurde ja auch die Bundesagentur für Arbeit da eingeschaltet, dass es jetzt darum geht, diese Menschen in konkrete Arbeitsplätze zu vermitteln, was eben die Jobcenter wieder machen. Aber auch da hängt es offenbar, weil man in Teilen nicht genügend Arbeitgeber findet, wo man zusammenkommt. Da spielt dann auch wieder die Anerkennung von Berufsabschlüssen eine Rolle. Also die Dynamik, ich habe da mit dem von der Bundesagentur für Arbeit gesprochen, der dafür zuständig ist, die Dynamik könnte größer sein. Die Resonanz lässt aber seitens der Arbeitgeber in Teilen noch ein bisschen zu wünschen übrig. Also die Bereitschaft, jemanden schnell anzunehmen. Jemand wie Hubertus Heil sagt, selbst wenn jemand noch nicht perfekt die Sprache kann, vieles lernt man dann ja auch im Beruf, weil die Kolleginnen und Kollegen dann ihm sagen, das ist ein Mikrofon oder was auch immer es da zu besprechen gibt. Und dann sind solche Lernprozesse ja im Regelfall viel schneller, als wenn ich das abstrakt irgendwo in der Schule mache. Da brauchst du eine Bereitschaft auf beiden Seiten und das funktioniert aber nur bedingt, weil es natürlich auch für die Arbeitgeber bedeutet, sie müssen jemand abstellen, der sich in den ersten Wochen und Monaten intensiv um die Kollegen kümmert.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Auszug hören von Hubertus Heil aus deinem Interview der Woche, wo er sich eben zu dieser ganzen Frage geäußert hat, zu diesen Forderungen, ukrainische Flüchtlinge aus dem Bürgergeld herauszunehmen.
Sparen könnte der Bund, aber ist es richtig, bei solchen Fragen Länder und Kommunen alleine zu lassen, und hilft es Menschen wirklich in Arbeit zu bringen? Ich sage, das ist nicht der richtige Weg. Wir haben jetzt von den ukrainischen Geflüchteten immerhin 187.000 in sozialversicherungspflichtige Arbeit bringen können, seit das uns beschäftigt. Trotzdem muss man auch eins wissen. Wir reden hier über Leute, die haben Vermittlungshemmnisse. Da gibt es Barrieren abzubauen. Und richtig ist auch, dass man da übrigens auch für Mittel braucht. In der aktiven Arbeitsmarktpolitik in solchen Zeiten zu kürzen, wäre falsch.
Also die Probleme benennt er ja, ne? Die Barrieren, die man abbauen muss und so. Dann fragt man sich nur, warum läuft das nicht?
Ja, aber das ist auch der Streit, den er mit Finanzminister Christian Lindner führt. Also da geht es auch um Geld für die aktive Arbeitsmarktpolitik, weil das natürlich nicht ohne diese Hilfsinstrumente zu machen sind. Die ganzen Institutionen, die jetzt auf dem zweiten Bildungsmarkt unterwegs sind, haben jetzt auch schon einen Brandbrief an den Finanzminister geschrieben nach dem Motto, wenn in dem Bereich gespart werden sollte, dann schaffen wir es immer weniger auch wirklich Bedürftige. Und da geht es jetzt nicht nur um die Ukrainer, sondern auch um Langzeitarbeitslose in Deutschland, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Weil ein Punkt beim Bürgergeld war ja auch, dass jetzt Aus- und Weiterbildung viel stärker gefördert werden sollte, als das bislang der Fall war, um die Leute wirklich, die hier ohne Schulabbildung quasi rauskommen, wirklich zu qualifizieren und in den Arbeitsverhältnis zu bedrängen. Und das betrifft ja in erster Linie Menschen, die hier in Deutschland geboren sind.
Bevor wir mal auf das Bürgergeld nochmal allgemein, weil das ist ja wirklich nochmal eine Debatte, die, glaube ich, uns über das Jahr begleiten wird, kommen würde ich trotzdem gerne nochmal speziell auf die Ukrainer und Ukrainerinnen und diese ganzen Vorschläge, die da jetzt durch den Raum wabern, eingehen. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Debatte jetzt wirklich auch mitunter motiviert ist von den Landtagswahlen im Osten, einfach in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg. Mal schauen, wie wir dann im Herbst nochmal diskutieren, dass es gerade die Union auch tut, weil sie damit möglicherweise auch sagt, da versucht man der AfD erst gar keinen Boden zu bereiten. Wir nehmen das Thema an. Ich habe nur noch nicht so ganz verstanden tatsächlich, wo es hinführen soll. Denn wenn man sagt, wir nehmen die Ukrainer und Ukrainerinnen vielleicht nicht rückwirkend, aber zumindest in Zukunft raus aus dem Bürgergeld und sie kriegen die abgesenkten Asylbewerberleistungen, die jetzt eben jeder bekommt, der als Asylbewerber zu uns kommt, dann würde den Ukrainern und Ukrainerinnen ja eigentlich offen stehen, einen Asylantrag zu stellen. Was zum einen hieße, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bedankt sich, weil die sind sowieso schon überlastet und sagen, aha, jetzt kriegen wir noch mal mehr. Und wenn tatsächlich dieser Krieg noch mehr ausgeweitet wird in der Ukraine, dann wird das ja zu noch mehr Menschen führen, die zu uns kommen. Und dann werden diese Asylanträge ja in der Regel wieder positiv beschieden werden, was dann ja wiederum heißt, die Menschen kommen dann wieder ins Bürgergeld. Und die Union spricht jetzt davon, vielleicht braucht man irgendwas dazwischen, auch dass Leute, die zunächst im Asylbewerberleistungsgesetz zu uns kommen, haben ja auch erstmal ein Hindernis, Arbeit aufzunehmen, das kommt ja auch noch zu, das will man ja eigentlich auch nicht. Also muss man sich irgendwas überlegen, ob da noch eine Lösung kommt, bin ich mal sehr gespannt. Ich kann noch nicht genau vorhersehen, wie das tatsächlich aussehen soll und wie viel das am Ende tatsächlich bringt. Also das würde mich.
Also dass es ein zentrales Thema ist und sein wird, nicht nur im Landtagswahlkämpfen, sondern auch mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Ich glaube, das kann man sich ausmalen. Hermann Binker, der INSA-Chef, meint, das Bürgergeld ist ein Synonym in Deutschland geworden für all das, was im Staate schiefläuft. Und deswegen wird es wohl vermutlich von Rechtspopulisten sowieso, aber auch von den Konservativen gespielt werden. Und in der SPD beispielsweise hat man ja auch Diskussionen darüber. Also wenn wir jetzt allgemein über das Bürgergeld sprechen, da schaut man natürlich auch in den Osten jetzt nach Thüringen und Sachsen insbesondere, wie man das Thema spielen soll. Und da sind dann Leute, die nicht mehr so aktiv dabei sind, aber sich immer noch gerne zu Wort melden, wie Sigmar Gabriel, der gesagt hat bei uns im Programm, die SPD war immer die Partei der Arbeitnehmer und nicht der Sozialhilfenehmer. Und da wollte er darauf hinaus, dass man zu wenig tut, um die Menschen in Arbeit zu bringen und zu geringe Anreize schafft, Stichwort Lohnabstandsgebot, um dafür zu sorgen, dass die Menschen sich wirklich um einen Job kümmern. Und dass es da, das vielleicht noch abschließend von mir gesagt, dass es da auch um sehr, sehr viel Geld geht. Das wird ja eben vom Finanzminister immer wieder betont. Der sagt, wir müssen bei den Sozialausgaben zumindest den Status quo beibehalten. Wir können da nicht mehr drauflegen. Also was diese Zahlen angeht, das Bürgergeld insgesamt nimmt im Etat von 2024 26 Milliarden Euro ein. Und dann, wenn man noch die Kosten für Unterbringung, für Heizung, Miete dazu rechnet, dann sind die jüngsten Zahlen so, dass man bei 47 Milliarden Euro liegt. Und das sind schlappe 10 Milliarden Euro mehr, als Hubertus Heil Anfang des Jahres eigentlich mal kalkuliert hatte.
Frage. Ja, aber wenn man die Zahlen in der langen Frist anschaut, gibt es keine dramatischen Veränderungen. Diese 46 oder 47 Milliarden Euro haben wir auch schon im Jahr 2010 ausgegeben. Zwischenzeitlich ist es wegen der guten Arbeitsmarktentwicklung ein Stück zurückgegangen und man kann schon sagen, dass es jetzt in den letzten beiden Jahren durch Hinzuziehung der Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich wieder angestiegen sind, weil dadurch automatisch mehr Menschen im Bürgergeld sind, aber wir haben keine dramatische Entwicklung. Wir bezahlen seit Jahrzehnten ungefähr immer so um die 45 Milliarden im Schnitt für dieses Bürgergeld oder früher Hartz IV, weil wir einen Anteil von zwischen 5 und 7 Millionen Menschen haben, die wir als Langzeitarbeitslose bezeichnen müssen und wir schlecht in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Umso mehr sollte ja das Bürgergeld jetzt gerade daran ansetzen, und das war das, was auch Hubertus Heil mit dem sozialen Arbeitsmarkt beschrieben hat, Menschen, die eben ohne Qualifikation, ohne alles von der Schule kommen, dass man die jetzt wirklich sich schnappt und qualifiziert und dann doch irgendwie in den Arbeitsmarkt bringt, um diese Zahlen zu verringern.
Also
sonst kommt man nämlich nicht runter.
Die dramatische Entwicklung haben wir sicherlich mit Blick auf den Haushalt. Also da erleben wir ja gerade die Diskussion. Und da weiß man eben nicht, wie man die Milliarden, die das Loch von 20, 30 oder noch mehr Milliarden, wie man das stopfen soll. Und was die Zahlen angeht, also wir haben schon in diesem Jahr 200.000 Bürgergeldempfänger mehr als im vergangenen Jahr. Darüber muss man sich ja schon Gedanken machen. Es wird immer gesagt, von den etwa 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern in Deutschland sind 4 Millionen arbeitsfähig. Ja, warum gelingt es so wenig? Wir haben einige Punkte angesprochen. Warum gelingt es dem Staat nicht, bessere Anreize zu schaffen, bessere Voraussetzungen? Denn jeder Arbeitnehmer, der auch in die Sozialsysteme einspielt, der spart uns ja Geld.
Ich glaube, Katharina will aber ganz kurz dazwischen. Ja, wir hatten mal fast 7,5 Millionen. Also auch die Zahlen sind zurückgegangen.
Ja, ich glaube, dass die Debatte aber jetzt nochmal zusätzlich Fahrt aufnimmt, auch wenn du sagst, ne, es hat sich nicht so viel verändert, was so Ausgaben und sowas betrifft. Aber dass wir jetzt eine veränderte Situation haben, dass wir einfach so viele offene Stellen haben und so wenig Menschen, die sie dann besetzen. Also das werden umgekehrte Situation haben und das natürlich auf viel Unverständnis trifft. Ich glaube, wir müssen aber auch nochmal von den Menschen, die es betrifft, aus her denken und sagen, ne, diese Masse an Menschen, die Bürgergeld empfängt, das ist ja nicht alles dieselbe Historie. Das sind ja, die haben ja ganz unterschiedliche Lebensläufe und es gibt oft auch Gründe, warum es scheitert mit der Arbeitsaufnahme, warum es manche eben dann doch nicht schaffen.
Ich sage schon lange und das auch in vielen Kommentaren, wir haben in diesem Land 2,5 Millionen Jugendliche unter 25 Jahren ohne eine Schulausbildung, ohne irgendeine Qualifikation, um einen Job aufzunehmen. Und das sind deutsche Jugendliche, ausländische Jugendliche, die hier leben, aber das sind zu viele Jugendliche, die irgendeine Qualifikation mitbringen, um in einem Job zu landen. Und die sind quasi auf natürlichem Weg, dauerhaft im Sozialsystem zu verbleiben. Und das muss man brechen, aber das kann man tatsächlich häufig nur mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik brechen, weil es da um ganz simple Basics geht, ja, dass jemand aufsteht und zur Arbeit geht, dass jemand regelmäßig erscheint an dem Ort, wo er seine Arbeit aufnehmen soll. Das muss man da den Menschen beibringen, so bitter das für uns eins klingen mag, aber das sind häufig die Situationen, die man in den Jobcentern dann erfährt, wenn es um solche schwierigen Fälle geht.
Ja, und ich glaube, das
muss sich aber auch finanziell lohnen,
ja,
aufzustehen.
Genau, das muss sich lohnen, aber ich glaube, dass wenn es gute Jobs sind, dann lohnt sich das auch. Es gibt ja wenig, ne, Konstellationen, Volker, korrigier mich, in denen es sich eher lohnt, Bürgergeld zu bekommen, als zu arbeiten. Also eigentlich steht man mit Arbeit immer besser da als...
Einspruch. Also als Familie, Volker, du guckst jetzt dir die Zahlen an. Je mehr Zuschüsse du bekommst beim Wohngeld, bei der Miete, beim Kinderzuschlag, dann ist, glaube ich, das Problem gerade bei Familien, dass der Abstand zu dem, was ein Familienvater, sage ich jetzt mal, verdienen könnte, wenn sich die Frau, klassisches Muster, was es ja immer noch gibt, um die Kinder kümmert, dann reden wir von 100, 200 Euro und dann stellt sich die Frage, ob sich dafür das Arbeiten lohnt.
Ja, bei vielen Berechnungen muss man dazu natürlich sagen, jemand, der wenig Geld verdient, hat ja schnell auch Anspruch auf Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag. Genau. So können Löhne und Gehälter aufgebessert werden, aber grundsätzlich gilt schon, jemand, der hier hierzulande den Mindestlohn verdient, der ist zumindest im Durchschnitt, das gilt jetzt nicht für München, das gilt nicht für Berlin, aber im Bundesdurchschnitt eigentlich schon oberhalb der Sozialhilfegrenze, also der braucht keine staatlichen ergänzenden Leistungen mehr. Und je höher der Mindestlohn liegen würde, wenn der entsprechend angehoben würde nach der europäischen Mindestlohnrichtlinie und 60% des Durchschnittseinkommens betragen würde, dann läge der hier bei 13,90 Euro, dann hätten die Menschen gar keine Probleme. Auch das wirft natürlich ein Licht darauf, wie wichtig beispielsweise der Mindestlohn in dieser Debatte war, weil es natürlich immer auch um das Lohnabstandsgebot geht. Wann lohnt es sich, eine Arbeit aufzunehmen und wann lohnt es sich vielleicht dann doch, Sozialhilfe zu beziehen und eben über Wohngeldzuschuss und eine bezahlte warme Wohnung eben soziale Leistungen in Anspruch zu nehmen.
Ja, und dann haben wir noch ein anderes Problem, über das wir vielleicht auch noch sprechen sollten. Dann ist es in der Tat so, und das wird auch unter Sozialdemokraten mittlerweile kritisch diskutiert, dass es viele Menschen gibt, die Bürgergeld beziehen und schwarz arbeiten. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat das gestern in der Bundestagsdebatte noch einmal angesprochen.
Das kann nicht akzeptiert werden, dass einige zum Beispiel Bürgergeld kriegen und gleichzeitig schwarz arbeiten. Deshalb werden wir das, was wir an Gesetzen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, weiterentwickeln, weil wir das unsolidarisch und unanständig finden.
Da ist jetzt nur die Frage, und darüber wird gerade diskutiert, hört sich jetzt gut an, was der Kanzler da sagt. Wir werden das in Gesetzen auf den Weg bringen. Aber was kann man, was will man machen, wie weit geht das, was die Sanktionsmöglichkeiten geht? Also wie lange würde man dann bei diesen schwarzen Schafen das Bürgergeld aussetzen, komplett aussetzen? Da wurde dann immer wieder gesagt, es geht auch um Familien, Familienväter, da dürfen wir das gar nicht.
Naja, ich halte das in Teilen wieder mal für eine Phantomdebatte. Wir hatten das ja beim letzten Jahr schon, als es um die höheren Sanktionen ging. Da hat der Hubertus Heil dann für den Bundeshaushalt ein Sparvolumen von 170 Millionen Euro angesetzt, wenn 2 Monate kräftig sanktioniert werden würde. Herausgekommen ist nicht viel, und bei der Schwarzarbeit dürfte es noch schwieriger sein, weil Schwarzarbeit muss man erst einmal dingfest machen können, muss man nachweisen können, und insofern ist etwas, was zum Beispiel die Kontrollgruppe Schwarzarbeit beim Zoll das organisieren müsste, aber deren Erkenntnisse über die reale Schwarzarbeit sind am Ende auch gering, weil es schwierig ist, das wirklich nachweisen zu können. Und insofern glaube ich, wird das in Teilen eine Phantomdebatte bleiben, und wir haben einen erheblichen Schwarzarbeitsmarkt in Deutschland. Das lässt sich ja gar nicht leugnen, aber den wirklich dingfest zu machen und juristisch dingfest zu machen, dürfte am Ende schwierig sein.
Aber warum soll der, pardon Katharina, noch kurz die Frage, warum soll derjenige, der erwischt wird, warum soll der eigentlich noch Bürgergeld bekommen? Der hat doch bewiesen, dass er arbeiten kann.
Da bin ich mir sicher, dass da irgendwas kommen wird, aber die Frage ist, kann man die Leute wirklich erwischen oder erwischt man sie richtig? Weil es ist wie bei jedem Gesetz so, jedes Gesetz schafft neue Umgehungstatbestände, und da sind alle Menschen relativ geschickt drin, solche Umgehungstatbestände aber, für sich auszunutzen.
Da haben wir jetzt eine komische Diskussion, also der Gedanke kommt mir jetzt, also wir haben keine Möglichkeit, die Menschen in Arbeit zu bringen, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, beispielsweise die notwendigen Sprachkurse zur Verfügung zu stellen, und wir haben jetzt keine Möglichkeiten, sagst du, die schwarzen Schafe rauszuholen, die schwarz arbeiten und die staatliche Unterstützung bekommen, weil wir es nicht kontrollieren können. Also können wir gar nichts machen.
Doch, es gibt ja die Arbeitsgruppe Schwarzarbeit beim Zoll. Aber bis man dann wirklich nachweisen kann, dass hier jemand systematisch Schwarzarbeit betreibt und regelmäßig auf der Baustelle XY oder beim Bäcker Z erscheint, das dürfte am Ende schwierig werden. Weil dann kommt die Kontrollgruppe und erwischt dich, und dann kannst du doch jederzeit sagen, ja, ich war heute mal hier und habe ausgeholfen. Wer will dir nachweisen, dass du systematisch schwarzarbeitest? Und das dürfte schwierig werden. Insofern halte ich das wirklich für eine Phantomdebatte.
Ich finde aber schon, also da gebe ich Frank recht, dass man das Signal schon setzen muss und sagen muss, na, also so nicht.
Und darfst doch keine Steuern hinterziehen.
Ja, ich glaube, was die Augenwischerei ist, ist zu sagen, wir geben das jetzt in die Haushaltsdebatte und tun so, als würde man damit einen eklatanten Betrag nochmal locker machen können, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie viel das am Ende tatsächlich einbringen wird und wie viele Menschen man da tatsächlich auch erwischen wird. Bei den Sanktionen grundsätzlich ist es, also ich glaube, bei Schwarzarbeit, das muss man nochmal rausnehmen, aber es gibt ja immer die Frage, wie stark sanktioniert man Menschen, die ein Jobangebot bekommen und das dann nicht annehmen? Wie sehr sanktioniert man Menschen, die nicht auftauchen beim Bürgeramt und also beim Arbeitsamt? Ja. Das sind so Sachen, die ja jetzt im Moment im Raum stehen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gab ja schon mal extrem starke Sanktionen mit bis zu 60%. Das Verfassungsgericht hat gesagt, das geht so nicht. Maximal 30%, und im äußersten Ausnahmefall ist ein komplettes Streichen möglich. Aber dann wirklich nur, da muss dann nachgewiesen werden, dass diese Person wirklich ihre Arbeit bewusst nicht aufnimmt und die auch, obwohl sie sie ausführen könnte, und das trifft ja gerade bei Langzeitarbeitslosen häufig dann nicht zu, wenn man sagt, da gibt es psychische Probleme, die es verhindern, dass sie regelmäßig zum Amt gehen. Lauter solche Dinge, die dann ja auch noch mit dazukommen.
Ich will es nochmal positiv finden, um nicht nur als Schwarzmaler hier dazustehen. Natürlich hat eine Strafandrohung auch eine Wirkung. Das ist ja psychologisch nicht zu unterschätzen. Ja, jeder, der dann davon betroffen sein könnte, dass ihm die Mittel gekürzt werden könnten, macht sich natürlich seine Gedanken. Ist es jetzt sinnvoll, dahin zu gehen und schwarz zu arbeiten, oder könnte mich jetzt persönlich treffen? Insofern ist diese Wirkung nicht zu unterschätzen. Aber ich bleibe dabei, dabei. Der Nachweis dürfte am Ende immer schwierig sein.
Also erinnere ich mich auch an einen SPD-Parteitag, auf dem Hubertus Heil auch für Sanktionsmöglichkeiten für die jungen Menschen unter 26 gekämpft hat und wo er sich auch eine blaue Nase geholt hat oder ein blaues Auge geholt hat, sich aber durchsetzen konnte dann am Ende. Das war auch heftig umstritten in der SPD. Mhm. Volker, du kennst sicherlich auch die Studie des DIW. Ich glaube, im Jahresanfang hat die so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt unter Mitarbeitern der Jobcenter. Und die haben damals gesagt, mehrheitlich gesagt, also die Umstellung aufs Bürgergeld, die hat nicht die große Verbesserung gebracht. Die Motivation, sich einen Job zu suchen, ist nicht wirklich gestiegen. Und die Leistungskürzungen, die es da gab, die hat es in 0,4% der Fälle gegeben. Also das war doch schon desillusionierend, wenn die Leute, die ja eigentlich den Auftrag, den Job haben, wollte ich sagen, die Menschen in Arbeit zu bringen, wenn die das so schlecht
das sehen. Das habe ich persönlich erlebt. Ich war mit Hubertus Heil im vergangenen Jahr schon im Sommerreise im Harz und da waren wir auch an einem Jobcenter, wo Langzeitarbeitslose bedroht werden. Und da sagte mir eine Frau, die dort arbeitet, gleich en passant, ja, seitdem die hier die Sanktionen rausgenommen haben, kommen weniger Leute und wollen wirklich von uns trainiert werden. Da ging es um Trainee-Programme, gerade auch für junge Langzeitarbeitslose. Und man hat natürlich, und da sind wir wieder bei diesen psychologischen Effekten, gemerkt, sobald die Sanktionen zurückgefahren wurden, haben die Leute gesagt, ja, mir kann ja jetzt keiner mehr was, da muss ich da jetzt nicht zwingend hingehen. Insofern haben solche Drohszenarien natürlich immer eine gewisse Wirkung. Es könnte für mich eine Kürzung bedeuten, es könnte für mich eine Streichung der Mittel bedeuten, also gehe ich lieber mal hin. Insofern glaube ich auch, man kommt nicht ganz davon runter, weil man nur von der Freiwilligkeit her die Menschen dann doch wenig motivieren kann.
Aber ich glaube, dass man auch immer mit einberechnen muss, dass es eben Gründe gibt, warum sie zum Beispiel nicht zu einem Termin kommen, was nicht zwingend sein muss. Ich habe keinen Bock, sondern es kann auch ein ganz anderer Grund sein, der verhindert, dass du eben zu so einem Termin gehst.
Aber auf sowas nehmen die Leute Rücksicht. Die kennen ja ihre Pappenheimer den Ämtern. Ne?
Also kann ja sein, dass Menschen gerade die lange Arbeitslosigkeit sind, dass sie sagen, ich habe psychische Belastungen, Depressionen. Das ist aber auch, wenn es Menschen sind, die Kinder betreuen, dann findest du in dem Moment keine Kinderbetreuung für deinen Termin. Es gibt
Ich den Termin absagen oder darauf hinweisen. Also
es gibt Strukturprobleme, glaube ich, die es ja auch noch gibt. Aber ich glaube, vielleicht machen wir mal nochmal einen Ausblick, denn das ist ja das Thema, was wir gesagt haben, was uns wahrscheinlich diesen Wahlkampf, also nicht nur den Landtagswahlkampf jetzt, sondern auch den Bundestagswahlkampf begleiten wird. Die Union macht daraus ein Riesenthema, hat schon ihr eigenes Konzept vorgelegt, nennt es neue Grundsicherung, also will schon mal weg von diesem Namen Bürgergeld wieder. Und da wäre meine erste Frage an dich, Frank, wie wahrscheinlich ist es, dass eine SPD, wenn sie wieder in Regierungsverantwortung kommen könnte, an dieses Thema nochmal rangeht und wirklich bereit ist, mit einem Koalitionspartner, der dann vielleicht CDU heißt, Grundlegendes zu verändern? Und
sie muss. Klärst du uns vorher auf, was würde denn die Union ändern wollen?
Also, das ist nicht nur der Name.
Aber nehmen wir nur mal die Basics.
Die Grundsicherung soll kommen.
Die neue Grundsicherung, dass man stärker wieder Sanktionen, deutlich stärkere Anreize für Arbeit, dass das alles weg muss. Dass Digitalisierung soll helfen für diesen ganzen Jobcenter-Kram, dass man wieder einen stärkeren Fokus wieder auf wirklich Arbeitsvermittlung legt, dass man eben gerade auf die Langzeitarbeitslosen wollen sie einen Fokus legen und dann eben, ich glaube wirklich der zentrale Angelpunkt sind diese Sanktionsgeschichte.
Das Schonvermögen spielt, glaube ich,
auch eine Rolle. Dass man auch wieder diese Karenzzeiten abschaffen möchte, die man jetzt hat. Also, dass man wieder recht schneller in die Vermögensprüfung geht, dass es auch wieder schneller an diese Angemessenheit der Wohnung geht, dass man diesen Anpassungsmechanismus auch verändert, den es ja jetzt gibt, also wo man eben Inflationsrate und sowas mit einbezieht. Interessant fand ich bei der ganzen Debatte, die es in der Union oder in der CDU zumindest dazu gab, dass man schon gemerkt hat, dass die Leute, die so eher aus dem Wirtschaftsflügel kommen, aus dem Arbeitgeberflügel, die Linnemanns und so, dass die das schon sehr stark vorangetrieben haben. Gitta Konnemann, Mittelstandsunion. Und dass der Sozialflügel dann an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal sein Veto eingelegt hat, also im Namen von Karl-Josef Laumann, der ja der Vertreter der Arbeitnehmer in der CDU ist und der zumindest beim Thema Sanktionen nochmal mit rein verhandelt hat, dass schon drauf geguckt wird, dass diese Sanktionen auch entsprechend verhältnismäßig genutzt werden. Also dass diese ganzen Härtefallregelungen, dass man auf die nicht komplett verzichtet. Also Das ist sozusagen das, was die Union verändern möchte. Sie möchte jetzt, das war ja lang so ein bisschen der Spin, wir möchten auch das Bürgergeld wieder senken in der Höhe. Das wissen sie eigentlich, dass es nicht geht.
Genau.
Sondern jetzt legt man viel mehr den Fokus darauf und sagt, wir wollen das verändern dahingehend, dass es wieder zu mehr Arbeitsaufnahme führt. Ob das tatsächlich so ist, ich glaube, dafür braucht man wirklich ein konkreteres Programm als das, was man jetzt im Moment als Papier hat. Und da ist eben die Frage, inwieweit ein möglicher Koalitionspartner, die FDP würde mitgehen, aber ob eine SPD mitgehen würde oder ob die Grünen mitgehen würden, I don't know.
Nein, die würden nur in Teilen mitgehen, aber natürlich müssen sich alle bewegen. Auch die Sozialdemokraten, wenn sie weiter regieren wollen, in der Großen Koalition möglicherweise mit Friedrich Merz, dann müssen sie sich bei dem Thema sicherlich bewegen. Auf der anderen Seite wird die Union, und das nimmt man glaube ich auch so wahr, wenn ich Friedrich Merz verfolge, wird das nicht so apodiktisch und knallhart spielen im Wahlkampf, weil man eben weiß, man wird wohl kaum noch mit Schwarz-Gelb regieren können. Man wird eine Jamaika-Koalition haben oder die SPD brauchen.
Würde ich dir fast widersprechen. Ich glaube, dass das eines der Themen sein wird, das sie bespielen werden. Und zwar rauf und runter. Und daran festmachen werden, dass zum einen die Ampel sich nicht einig ist, weil die FDP ja ganz anders tickt als die anderen. Und dass die Ampel aus ihrer Sicht eben nichts tut, damit der Fachkräftemangel bei uns in Deutschland bewältigt wird. Wo sie aufpassen muss, ist, dass sie nicht eben dasteht, allein als die Partei der sozialen Kälte. Denn das ist was, was Friedrich Merz ja sowieso schon ein Stück weit anhängt. Und das spiegelt sich natürlich in so einem Programm und im Wording manchmal dann doch wieder, dass man eben vielleicht diese Menschen, die aus irgendwelchen Gründen eben arbeitslos sind, eher als Leute wahrnimmt, die sich in der sozialen Hängematte ausruhen, was viele eben halt nicht tun, sondern dass es vielfältige Gründe gibt und dass man auch möglicherweise darüber reden muss, warum Leute zum Beispiel nicht aus diesem ganzen System rauskommen, vor allem junge Leute, du hast es gesagt, Volker, ne? Warum dieses ganze Aufstiegsversprechen bei uns in Deutschland nicht funktioniert, warum man aus, wenn man aus einer armutsgefährdeten Familie kommt, nicht so gute Chancen hat, wie andere da rauszukommen. Also das sind ja Dinge, die in so einer Debatte dann auch nochmal mit eingebracht werden.
Ich finde, da müssen wir dann aber auch in der Berichterstattung ziemlich aufpassen, weil die Debatte um Fachkräfte und die Debatte um Langzeitarbeitslose hat faktisch nichts miteinander zu tun. Das sind wirklich getrennte Welten, ja. Und die Idee, dass man aus Langzeitarbeitslosen gleich qualifizierte Fachkräfte machen könnte, ist eine ziemliche Illusion. Und wenn man da anfängt, das zu vermischen, laufen wir in eine falsche Richtung.
Ich glaube, da würden wir jetzt ein neues Fass aufmachen, wenn wir darüber noch diskutieren wollten. Das machen wir an anderer Stelle. Das soll es gewesen sein. Bis hierhin in der Folge 374 des Politik-Podcasts. Wir sind natürlich interessiert an Feedback, an Meinungen, an Anregungen, an Kritik. Über Signal oder WhatsApp ist das jederzeit möglich. Ich gebe nochmal die Nummer durch. 0160 9130 7007. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mailen unter der Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das war's von dieser Stelle. Ein Dankeschön auch an Ralf Seidler in der Technik und Moritz Metz, der in bewährter Weise diesen Podcast mit vorbereitet hat in der Regie. Frank Capellan verabschiedet sich und
Katharina Hamburger sagt Tschüss.
Und Volker Fintermann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.